Karl May, Die Liebe des Ulanen, Kapitel 14. Bereits am frühen Morgen war auch der Kapitän wach. Er ließ mehrere seiner besten Leute aus der Fabrik kommen, um sie nach dem Torpedo suchen zu lassen, aber all ihr Scharfsinn war vergebens. Es wurde dem alten, furchtlosen Manne doch ängstlich zumute. Wenn irgendjemand ganz nichtsahnend die verhängnisvolle Leitung berührte, so war das fürchterlichste Unglück unvermeidlich. Da kam ihm der Gedanke, dieser Monsieur Müller hatte so feine Zensuren in allen Wissenschaften. Ob nicht er entdecken könnte, was die anderen nicht zu finden vermögen? So dachte er und ließ nach dem Deutschen schicken. Müller kam. Der Alte empfing ihn mit einer Freundlichkeit, welche bei ihm ganz ungewöhnlich war, und fragte, »Monsieur, haben Sie auch Elektrotechnik studiert?« »Ein wenig, gnädiger Herr«, antwortete der Gefragte, welcher sogleich ahnte, aus welchem Grunde diese Frage an ihn gestellt wurde. »Wissen Sie, dass man Pulverminen vermittelst der Elektrizität entzünden kann?« »Sehr wohl, Herr Kapitän.« »Ist eine solche Mine leicht zu zerstören oder die Leitung leicht zu finden und zu vernichten?« »Das kommt ganz auf die Umstände an. Ich habe als Techniker bereits öfters Glück gehabt«, antwortete er und sagte damit die Wahrheit, da er früher bei dem Geniekorps gestanden hatte. »Ah, Monsieur, da muss ich Ihnen Mitteilung machen. Sie haben diesen Direktor gekannt, welcher sich erschossen hat?« »Nur höchst flüchtig gesehen. Nun, dieser Mann hatte den schrecklichen Plan, meine Eisenwerke in die Luft zu sprengen. In seinem Zimmer soll sich die Leitung befinden. Sie ist jedoch nicht zu entdecken. Wollen Sie einmal Ihren Scharfsinn versuchen?« »Ich stehe Ihnen sehr gern zu Diensten, gnädiger Herr.«
»So kommen Sie.«
Sie begaben sich miteinander nach der Wohnung des Verstorbenen. Es schauerte Müller, als er da eintrat. Die Blutflecke hatten zwar weggewaschen werden sollen, waren aber noch nicht gewichen. Dort befand sich die geheime Tür und hier stand der Schreibtisch, auf welchem das schauerliche Ende des Toten unterschrieben worden war. »Gibt es eine Leitung hier, so ist sie nicht vorn, sondern hinten zu suchen«, sagte Müller. Der Alte nickte mit sehr zufriedener Miene und sagte, »Ganz auch meine Meinung, Monsieur. Suchen Sie.« Müller ließ den forschen Blick umherschweifen und trat dann schnell zu der altmodischen Leoner Wanduhr, welche vom Fußboden an bis gerade zur Decke reichte. Sie hatte ein schwarzes, wurmzerfressenes Gehäuse.
»Sehen Sie etwas?« fragte der Alte.
»Ich glaube, etwas gefunden zu haben, will mich aber vorher überzeugen.« Er schob den Tisch an die Uhr, setzte einen Stuhl auf denselben und stieg dann auf den letzteren, so dass er zwischen der Decke des Zimmers und dem oberen Boden des Gehäuses hindurchzublicken vermochte. Dann zeigte er nach der Decke empor und fragte, »Wer wohnt dort oben?«
»Der Hausmeister.«
»Ah, mein Vorgesetzter«, lächelte Müller. »Befindet er sich noch da?«
»Ja, er war ein guter Unteroffizier und ein treuer Hausmeister. Sie haben ihm das Gesicht zerhauen. Ich werde ihn wieder kurieren lassen, obgleich ich mir gerade das Gegenteil ausbedungen habe.«
»Hätte ich gestern gewusst, was ich heute sehe, so hätte ich ihm nicht nur das Gesicht zerhauen, sondern den Kopf abgeschlagen. Er ist der Mitschuldige des Direktors.«
»Donnerwetter, ist's möglich?« rief der Alte ganz erschrocken.
Müller öffnete die Tür der Uhr, blickte in das Gehäuse und antwortete, »Gnädiger Herr, Ihre Eisenwerke, so schwer sie sind, haben wirklich an einem einzigen Haar gehangen und das Leben Ihrer Arbeiter dazu. Bitte treten Sie näher.« Und als der Kapitän herbeigetreten war, zeigte er mit dem Finger an die eine Seite des Gehäuses und fuhr fort, »Sehen Sie das einzelne Pferdehaar, welches hier außen herunterhängt? Es ist bei der Schwärze der Uhr kaum von ihr zu unterscheiden.« Der Alte streckte die Hand aus, um nach dem Haar zu greifen. »Um Gottes Willen, nicht anfassen«, rief Müller, indem er ihm die Hand fortriss.
Ziehen Sie nur im Geringsten daran, so fliegt die ganze Fabrik in die Luft.«
»Ah, wahrhaftig ein Haar«, sagte der Veteran. »Es führt oben in den Kasten.
Und da ist es mit einem außerordentlich dünnen Kupferdraht verbunden, der erst oben durch das Gehäuse geht und dann durch die Zimmerdecke. Der Intendant hat mit dem Direktor im Einvernehmen gestanden. Lassen Sie uns zu ihm gehen.«
Der Alte folgte dieser Aufforderung mit außerordentlicher Geschwindigkeit. Als sie die Treppe erstiegen hatten und oben eintraten, lag der Hausmeister in seinem Bette. Kein Mensch war bei ihm.
»Was soll das? Was will dieser Mensch bei mir?« rief er, als er mit seinem einen Auge den Deutschen erkannte.
»Das sollst du, Halunke, sogleich erfahren«, antwortete der Veteran.
»Suchen Sie, Monsieur Müller.«
Müller kniete in der Ecke nieder, welche gerade über der Uhr des unteren Zimmers lag, suchte dann am Boden fort, öffnete das Fenster und blickte hinaus.
»Haben Sie es?« fragte der Kapitän brennend vor Ungeduld.
»Ja, blicken Sie nur her, um sich selbst zu überzeugen. Hier in dieser Ecke tritt der Leitungsdraht in dieses Zimmer ein und geht unter der Dielenleiste längs der Wand bis an die Mauer der hinteren Schlossfronte. Hier ist ein dünnes Loch durch die Mauer gearbeitet, um den Draht hindurchzulassen, der dann am Simse hin und entlang der Fronte läuft. Ihn da anzulegen, hat viel Arbeit gekostet, zumal diese in aller Heimlichkeit vorgenommen werden musste.« Da konnte sich der grimmige Alte nicht länger halten. Er stürzte auf den Hausmeister zu, fasste ihn bei der Brust und donnerte ihn an.
»Hund, Kerl, wer hat dir das geraten?«
Das kam dem Manne so unerwartet, dass er unwillkürlich mit der Antwort herausplatzte.
»Der Direktor, gnädiger Herr.« »Was hat er dir geboten?«
5.000 Franken.
»Und 100.000 wollte er haben. Also für 5.000 Franken wolltest du mich ruinieren und alle meine Leute morden? Heraus aus dem Bette, in das Gefängnis, wo du hingehörst. Du Halunke, Vorgesetzter, du!«
Der Alte wusste zwar nicht, was Müller mit diesen Worten gemeint hatte, aber er ahnte, dass eine negative Bedeutung mit demselben verbunden sei, und da er vor Wut nichts anderes fand, so wendete er es an, um seinen ganzen Zorn auszudrücken. Der Mann flehte jämmerlich, aber es half ihm nichts. Der Veteran klingelte einige Leute herbei, welche ihn ankleiden, fesseln und fortschaffen mussten. Erst nachdem dies geschehen war, wandte er sich wieder an Müller.
»Monsieur, Sie sind braver und klüger als das ganze Volk, welches ich bisher um mich hatte. Sie sind gerade nur zu unserer Rettung nach Autry gekommen. Aber was nun?«
»Begeben wir uns nach unten, gnädiger Herr«, antwortete Müller, »damit wir sehen, wo der Draht in die Erde geht.« Das taten sie, und Müller fand, dass die Leitung unter der Dachrinne herabgezogen war und hinter dem Rinnsteine in den Boden drang. »Hier schneiden wir den Draht durch«, sagte er, »dann ist die hauptsächliche Gefahr vorüber. Unter der Erde muss der Draht noch eine Umhüllung haben. Er ist also stärker, so dass man ihm leichter folgen kann. In der Fabrik werden wir dann sehen, in welche gefährlichen Stoffe er geleitet wurde.« Da antwortete der Kapitän mit großer Schnelligkeit:
»Solange darf ich Sie nicht abhalten, Monsieur. Nun wir den Draht gefunden haben, ist das Übrige leicht. Dazu habe ich Arbeiter mehr als genug. Sie aber haben sich zunächst Alexander zu widmen.«
Müller verstand den Alten. Dieser wollte ihn, den Deutschen, nicht in das Getriebe seiner Pläne blicken, am allerwenigsten aber ihm den aufgestapelten Munitionsvorrat sehen lassen. Er tat, als ob er dies nicht ahne, und kehrte in sein Zimmer zurück, zufrieden, den Beifall des Schlossherrn gefunden zu haben. Dort suchte ihn Alexander auf, um ihn zu einem abermaligen Spaziergang aufzufordern. Müller willigte sehr gern ein, und unterwegs fand er, dass der Knabe sich immer fester an ihn schloss. »Wissen Sie, Monsieur«, sagte Alexander, »dass man gezwungen ist, Sie lieb zu haben?«
»Warum?«
weil man Unglück hat, wenn man sie hasst. Die beiden, von denen sie beleidigt wurden, sind bereits bestraft. Der eine hat sich erschossen und der andere sitzt mit einer bösen Gesichtswunde im Gefängnisse. Ich werde die Leute warnen, ihr Feind zu sein. Besonders werde ich dies Marion sagen. »Marion, wer ist das?« fragte Müller, sich verstellend. »Marion ist meine Schwester, meine halbe Schwester, aber sie ist doch so gut, als ob sie meine richtige Schwester wäre. Ich habe ihr sehr vielen Kummer bereitet. Meist darum ging sie fort, denn ich verklagte sie immer bei Mama und dem Großpapa. Aber als ich gestern schlafen ging, da habe ich sehr lebhaft an sie gedacht, und da ist mir der Gedanke gekommen, dass ich recht schlimm gegen sie gewesen bin. Ich verspreche Ihnen, das nie wieder zu tun, Monsieur.« »Warum haben Sie denn gerade gestern diesen Gedanken gehabt?« »Weil ich mit Ihnen spazieren gewesen bin. Sie predigen nicht. Sie geben mir keine guten Lehren, aber man fühlt bei Ihnen das, was Sie zu sagen unterlassen.« Müller antwortete nicht, doch bückte er sich nieder und küsste den Knaben auf die Stirn. Er fühlte sich innerlich beglückt, diese Seele, welche bereits auf falsche Wege geführt worden war, bereits nach einem einzigen Tage gewonnen zu haben. Sie drangen heute viel tiefer in den Forst ein als gestern, tiefer und immer tiefer, bis sie auf ein Wirrsal von Felsen stießen, aus denen ein alter Turm hervorragte. »Was ist das für eine Ruine?« fragte Müller. »Das ist Alt-Ordre gewesen«, antwortete Alexander. »Jetzt ist nur dieser eine Turm noch übrig.« »Wollen wir ihn nicht besteigen?« »Ich möchte nicht.« »Warum nicht?« Der Knabe blickte ihm treuherzig in das Gesicht und antwortete, »weil ich auch hier nicht gut gewesen bin. Großpapa hat mir verboten, diese Ruine zu betreten, und doch habe ich es oft getan. Nun aber möchte ich dies unterlassen. Aber wenn wir auch nicht hineingehen, das Grab können wir uns doch ansehen.« Er wand sich zwischen den Felsen hindurch und Müller folgte, bis sie vor einem Hügel standen, der ungepflegt mit allerlei Waldblumen bewachsen war. Daneben erhob sich ein mächtiger Felsblock, auf welchem die einfachen Worte »Hier ruht Liama« kaum noch zu lesen waren. »Diese Liama war die Mutter Marions«, bemerkte Alexander. »Habe ich Ihnen übrigens bereits gesagt, dass Marion heute nach Hause kommt?«
»Noch nicht.«
»Ja, sie kommt. Wir hielten sie für tot, mit einem Dampfschiffe untergegangen. Aber am frühen Morgen kam eine Depesche, dass sie am Mittag hier sein wird. Sie bringt eine Freundin mit.« Der Knabe erzählte das in einem freundlichen, keineswegs aber herzlichen Tone. Die Bande dieser Familie waren ja sehr locker geschlungen. »Wie wird man die gnädige Baronesse empfangen?« fragte Müller.
»Empfangen?« wiederholte Alexander verwundert.
»Nun, die Diener werden ihr aus dem Wagen helfen, und dann geht sie nach ihrem Zimmer.« »Ohne dass man sich freut, dass sie kommt und ihr dieses sagt?« Alexander sah ihn groß an und fragte dann,
»Ja, freut sie sich denn auf uns?«
»Gewiss sehr. Man müsste ihr nur zeigen, dass man sie liebt, dass sie willkommen ist.«
»Das möchte ich ihr sehr gerne zeigen, aber wie soll ich es anfangen?«
Es tat Müller sehr weh, dass das Herz dieses begabten Knaben so ganz unbepflanzt geblieben war. Er legte ihm die Hand auf den Kopf und sagte,
»Ich wüsste wohl etwas sehr Schönes.
Hat die Baronesse ihre Mutter lieb gehabt?«
»Oh, sehr. Sie ist sehr oft nach diesem Grabe gegangen.«
»So wollen wir von diesen Blumen pflücken und sie in ihr Zimmer stellen, damit sie, sobald sie kommt, einen Gruß von ihrer Mutter erhält.«
Die Augen des Knaben glänzten. »Ja, das wollen wir tun, aber niemand darf es wissen, sonst zanken die anderen.«
Und nun saßen die beiden am Grabe der Heidin und sammelten Blumen für diejenige, der beider Herzen entgegenschlugen. Das Herz des einen in erwachender Bruderliebe, das des anderen aber im heißen, vollbewussten Verlangen nach der höchsten Seligkeit des Erdenlebens. Es war fast Mittag geworden, als sie nach Hause kamen. Auf dem Felde zwischen dem Schlosse und dem Etablissement erblickten sie zahlreiche Arbeiter, welche beschäftigt waren, die Leitung aus dem Boden zu nehmen. Sie gingen zunächst nach Müllers Stübchen, um die Blumen zu zwei Bouquets zu ordnen. Dann schrieb Alexander auf ein Papier die Worte: »Meiner lieben Marian vom Grabe ihrer Mutter, Alexander«. Und hernach trug er selbst die Bouquets nebst der Widmung nach dem Zimmer der Erwarteten, neben welchem man ein anderes für die Freundin bestimmt hatte. Der Deutsche hatte sich sein Frühstück auf seine Stube kommen lassen. Er war noch mit demselben beschäftigt, als sein Wagen zum Tore hereinrollte. Rasch trat er an das Fenster und blickte hinab. Ja, da stieg sie aus, die Herrliche. Sein Herz schlug ihm in der Brust, dass er es hören konnte. In welche Umgebung kam sie? Würde sie bleiben oder dem kalten Leben wieder entfliehen? Eben als Nanon ausstieg, kam der Kapitän herbei. Er reichte der Enkelin einfach die Hand und machte ihrer Freundin eine Verbeugung. »Das Frühstück ist serviert«, sagte er. »Kommen die Damen nach dem Speisesalon?« »In einer Viertelstunde, lieber Großpapa«, antwortete Marion. »Wir müssen doch erst den Reisestaub abfegen.«
»Gut, so warten wir.«
Damit ging er davon. Das war der gesamte Empfang nach einer mehrjährigen Abwesenheit. Eine tiefe Bitterkeit wollte in Marions Herzen emporsteigen, aber sie zwang dieselbe tapfer hinab. Auch Nanon hatte ein anderes Willkommen erwartet, doch hatte sie die Freundin viel zu lieb, als dass sie es sich hätte merken lassen mögen. Eine Dienerin führte beide in das Schloss. Sie begaben sich zunächst nach Marions Stube. Dort war alles noch so, wie diese es vor Jahren verlassen hatte. Aber da standen zwei Bouquets mit einfachen Waldblumen und zwischen den beiden Vasen lag ein Zettel. »Meine lieben Marion vom Grabe ihrer Mutter, Alexander«, las die Baroness, und sofort füllten ihre Augen sich mit Tränen. »Von meiner lieben, lieben Mama«, rief sie, »und Alexander hat sie gepflückt, der garstige Alexander, wegen dessen ich aus Autry geflohen bin. Oh, wie lieb will ich ihn dafür haben!« Sie barg das tränenreiche Antlitz in die einfachen Blumen, und Nanon trat in das Nebenzimmer, um sie mit ihren Gefühlen allein zu lassen. Beide hatten nicht bemerkt, dass sie den Eingang offen gelassen hatten. Dort stand Alexander und hörte die Worte der Stiefschwester. Wie schön war sie! Fast kannte er sie nicht mehr. Er fühlte eine Art geschwisterlicher Ehrfurcht in seinem Herzen aufsteigen. Dennoch aber schlich er leise näher und legte die Arme um sie. »Marion«, sie drehte sich zu ihm herum und erkannte ihn. »Alexander«, sie breitete die Arme aus und dann lagen die Geschwister einander am Herzen. Dieser Augenblick hatte für Alexanders Gemütsleben eine unendliche Bedeutung. Indem Müller ihm den Rat gegeben hatte, diese Blumen zu pflücken, hatte er mehr für ihn getan, als wenn er ihm 1000 Reden gehalten hätte. Marion küsste den Bruder und sagte: »Wie freudig hast du mich überrascht, mein guter Alexander!« »Ein Gruß von deiner Mama«, sagte Monsieur Müller, erklärte er. »Monsieur Müller, wer ist das?«, fragte sie. »Mein neuer Gouverneur, ein Deutscher.« »Ein Deutscher? Oh, das glaube ich. Die Deutschen haben ein Herz. Sie wissen, dass die Liebe das herrlichste Gut der Erde ist. Ohne ihn hätte ich nicht an diese Blumen gedacht. Diese Freude haben wir ihm zu verdanken, liebe Marion. Er ist auch schuld, dass ich dich von jetzt an recht lieb haben werde. Doch komm zum Frühstück. Mama wird sonst bös.« Ein Schatten flog über Marions schönes Gesicht. »Ich könnte auch bös sein darüber, dass sie mir nicht einmal willkommen sagt. Aber da sie unsere Mama ist, will ich nicht klagen.«